Was kann der Workload sein, wo ihr momentan schon eine gewisse Pain habt, wo ihr sagt, ja, da müssen wir eigentlich wirklich was tun, wo wir aber trotzdem nicht die ganze Komplexität drin haben, sondern wo wir sagen, da ist der Weg, ein erstes Erfolgserlebnis zu zeigen, relativ kurz und klar erkennbar.
Data-Driven Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert.
Ja, herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven Marketing Podcast. Schön, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ich habe einen sehr, sehr spannenden Gast mit dabei, und zwar den Thomas Scholz von Snowflake. Thema ist heute Datenökosysteme. Aber lieber Thomas, stell dich doch einmal kurz selber vor und du darfst auch gerne gleich das Intro zum Thema sagen.
Ja, hi, grüße euch. Ganz herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Jonas hat mich ja ganz kurz schon vorgestellt. Thomas, mein Name, ich bin bei Snowflake verantwortlich für das Sales Engineering hier in der Region Mitteleuropa. War vor 3 Jahren einer der ersten Mitarbeiter in unserer Region und habe seitdem das Team entsprechend aufgebaut. Ich möchte jetzt auch gar nicht allzu viel über mich erzählen. Ich glaube, es ist viel spannender für euch alle, die sich den Podcast anhören. Ja, was wollen wir heute als Thema entsprechend adressieren? Und ich glaube, da gibt es gerade ganz, ganz spannende Trends im Markt, dass Unternehmen begonnen haben, die Silos, die sie im Unternehmen entsprechend über die Jahre aufgebaut haben, ja, wieder aufzubrechen, zu verschmelzen, dass man Data Lakes und Data Warehouses zusammenführen kann, dass man aber auch darüber hinausgehen kann, dass man eben entsprechend auch beginnt, Daten, die außerhalb des eigenen Verantwortungsbereichs liegen, außerhalb der eigenen Organisation liegen, mit entsprechend zu integrieren, dass man Daten, die man ja häufig auch mit Rohstoffen vergleicht, sei es das Gold, das Wasser, das Öl, die verschiedenen Vergleiche sind ja allen irgendwo geläufig, dass man dann das entsprechend aufgreift und sagt, okay, mit diesen Rohstoffen soll ja auch irgendwo interagiert werden. Und diese Datenkollaboration, dieses Datenökosystem, ich glaube, das ist ein echt spannender Trend, der da gerade momentan am Entstehen ist, und ich freue mich, da heute ein bisschen drüber zu sprechen.
Ja, definitiv spannend, weil wie du sagst, ich glaube, das gesamte Geschäftsmodell, also auch vielleicht neue Startups, kleine Startups, oder auch alte Unternehmen ja jetzt echt schauen, wie sie mit dem Thema Datenökosysteme schaffen, vielleicht ihr Businessmodell zu revolutionieren oder beziehungsweise so ein bisschen zu digitalisieren, oder?
Ja, ganz genau. Das kann relativ einfache Dinge sein, wie ich bin ein Händler und ich hänge beispielsweise von Wettersituationen ab, was meine Abverkäufe angeht. Dann könnte es spannend sein, dass man eben auf Wetterdaten live zugreift. Das sind einfache Dinge, aber auch in Logistikketten, dass man eben beginnt, mit seinen Zulieferern Daten flüssig auszutauschen in beide Richtungen, dass man immer aktuelle Stände hat. All diese Themen können dazu führen, dass man deutlich datengetriebener agieren kann als einzelnes Unternehmen. Und ich glaube, dieses Thema, dass man sich ein bisschen öffnet, was die Nutzung von Daten angeht, dass man eben nicht nur, okay, das sind meine Daten, die muss ich schützen. Da gibt's diverse Anforderungen, wo das sehr sinnvoll ist, dass wir unsere Daten schützen, wenn es um personenbezogene Daten geht, wenn es um unternehmensspezifische Internas geht, die nicht geteilt werden müssen. Aber es gibt durchaus Daten, wo es sinnvoll sein kann, dass ich mich da öffne und dann entsprechend kollaboriere. Und das, wenn Unternehmen für sich erkennen, dieser Digitalisierungsgedanke kann dadurch entsprechend gefördert werden. Ich finde das sehr spannend.
Ja, definitiv. Da sind ja auch so, also die neuen Technologien ja auch ein spannendes Thema, wie du sagst, gerade wie kann man eigentlich ein Data Lake oder ein traditionelles Data Warehouse eben aufbrechen? Wie kann man die Sachen eben vielleicht auch neu strukturieren? Du hast, glaube ich, so mehr oder weniger das Retail-Media-Business ja angesprochen. Also Otto macht schon, wir bei Douglas betreiben Multimedia Business, wie das Thema eben ist, mit vielleicht Insights der Daten anzubieten. Aber bei euch, bei Snowflake, so wie ich es verstanden habe, gibt es ja sogar die Möglichkeit, eigentlich die Rohdaten verfügbar zu machen. Ne? Also dieses ganze Thema der Visualisierung gar nicht mehr on top zu setzen, sondern eben zu schaffen, okay, lieber Kunde oder lieber Industriepartner, du bekommst jetzt unsere Rohdaten, aber auf der anderen Seite könnte sich ein Retailer oder wer auch immer eben auch die Daten, die Rohdaten von jemand anders schnappen und weiterverarbeiten.
Ja, ganz genau. Das ist, glaube ich, der spannende Basistrend, der hinter dem Ganzen liegt, dass man heutzutage Technologien hat, die es einem ermöglichen, einerseits diese Rohdaten zu speichern, wie es klassischerweise in einem Data Lake täte, kann aber auch ja Data Governance Richtlinien aufsetzen, aufbauen. Das heißt, ich habe trotzdem die Sicherheit, die ich in einem Data Warehouse haben kann. Das heißt, diese beiden Workloads verschmelzen mehr und mehr. Das ist, glaube ich, das eine Spannende. Und in dem Moment, wo ich die Rohdaten transparent ja mit externen Partnern teilen kann, granular steuern kann, welche Daten wie geteilt werden, ob das ein rein lesender Zugriff ist oder ob da auch Read-Write-Zugriffe möglich sein sollen, dann habe ich tatsächlich neue Möglichkeiten, wie ich mein eigenes Geschäft entsprechend umbauen kann, erweitern kann und einfach ja agiler werden kann.
Ja, Thomas, wenn du siehst höchstwahrscheinlich viele Unternehmen von bis. Was findet denn ihr gerade so ein bisschen vor? Also welche Struktur findet ihr vor? Und ohne jetzt Internas zu verplaudern, aber was glaubst du, was die meiste Zielstruktur sein wird?
Also ich glaube, ganz grundsätzlich kann man nicht alle Unternehmen über einen Kamm scheren, sondern da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Reife gerade, was Digitalisierung, was Nutzung von Daten angeht in verschiedensten Unternehmen. Manche Unternehmen sind glücklich, wenn sie überhaupt mal beginnen, die Daten, die irgendwo im Unternehmen vorhanden sind, ja irgendwo gesammelt zu organisieren und darauf basierend irgendwelche einfachen Erkenntnisse zu gewinnen. Es gibt aber eben auch die Unternehmen, die schon 2, 3 Generationen weiter sind, die tatsächlich vielleicht vor ein paar Jahren irgendwo ein Data Lake aufgebaut haben, ursprünglich vielleicht auf einem Hadoop, der wurde vielleicht zwischenzeitlich auf ein Cloud Storage gehoben, die ihre Data Warehouses seit vielen, vielen Jahren haben und die jetzt feststellen, es ist eigentlich eine zusätzliche Herausforderung, dass ich hier immer noch meine verschiedenen Datensilos habe. Ich habe Use Cases, wo ich eben diese Grenzen zwischen den Daten überwinden muss. Und und dann kommen dann eben Technologien ins Spiel, wo ich das verschmelzen lassen kann, wo ich von einer großen Datensammlung, Datenmenge, einem Datenökosystem irgendwo sprechen möchte. Und das ist dann, wo es dann richtig spannend wird für uns, wo wir sagen, okay, diese Kunden, ja, da ist ein Riesenpotenzial dahinter, weil die schon den Wert der Daten erkannt haben, die nutzen die Daten schon, möchten jetzt aber eben eine Generation weitergehen, einen Schritt sich weiterentwickeln. Und da können wir dann helfen.
Glaubst du, dass es an der fehlenden Ownership, also ist es was Organisatorisches, warum die Struktur so ist, wie sie ist? Oder war früher einfach nicht der Bedarf da, die Daten zusammenzuführen? Also das ist ja immer dieses, ich sage immer Buzzword, ist es ja auch eigentlich dieses Datensilo-Thema. Aber wie ist es eigentlich entstanden? Ja, also hat halt eben Controlling gesagt, ich brauche nur die Financial Data und bin damit glücklich. Die Marketing-Leute haben vielleicht nur im CRM überhaupt an Daten gedacht und haben sich überhaupt gar nicht überlegt, ob man die zusammenführen kann, ob man sie zusammenführen sollte. Oder glaubst du, dass es irgendwie, also was würdest du sagen, warum ist die Historie so, wie sie ist?
Ich glaube, das hat verschiedene Gründe. Einer der Gründe ist sicherlich die organisatorische Komplexität. In dem Moment, wo ich ein zentrales Datenkonstrukt habe, ob es ein Data Lake, ein Data Warehouse oder was auch immer ist, was fürs gesamte Unternehmen irgendwo genutzt werden soll, ist das natürlich eine komplexe Fragestellung. Ich muss verschiedenste Stakeholder bedienen. Ich habe ganz unterschiedliche Anforderungen, die ich berücksichtigen muss. Das heißt, es ist da schon mal erstmal eine gewisse Schwierigkeit gegeben, die ich eventuell adressieren kann, dass ich das schon mal aufbreche. Ich glaube aber, was ein größerer Treiber noch war, ist einfach die technische Limitierung, die wir über die letzten Jahre entsprechend hatten. Ein Data Warehouse hat gewisse Leistungsmerkmale. In dem Moment, wo ich anfange, da sehr, sehr viele Daten und Rohdaten reinzuspeichern, komme ich da in Schwierigkeiten, was Performance angeht, was Skalierbarkeit angeht, aber auch was an, ja, dann Data Governance Fragestellungen angeht. Weswegen man begonnen hat, okay, diese vielleicht weniger wertvollen, aber vielen Daten in so ein Data Lake auszulagern, der sehr skalierbar ist, wo ich einfach diese großen Datenvolumina adressieren kann. Ich habe begonnen, im Data Warehouse Data Marts aufzubauen, um einfach bestimmte Dinge vorzuberechnen, um dem Enduser wieder eine höhere Performance, Agilität zu geben. Da habe ich den für diesen Nutzerkreis notwendigen Datenbestand vorverdichtet irgendwo bereitgestellt, so dass der Endanwender in seinen relationalen Cubes entsprechend sich sehr dynamisch bewegen kann und die anderen Informationen sind für ihn gar nicht relevant. Das heißt, man hat aufgrund von gewissen technischen Einschränkungen begonnen, Lösungen zu finden und die Lösungen waren eben im Data Warehouse. Ich dachte, okay, ich materialisiere meine Data Marts, meine Cubes, ich baue meinen Data Lake auf einer separaten Plattform auf und jetzt sehen wir eben, dass es mit modernen Technologien möglich ist, viele dieser technischen Einschränkungen wieder zu überwinden und zu sagen, ja, wir haben eine Technologie, mit der es möglich ist, das wieder zusammenzuführen. Die organisatorische Komplexität, die bleibt, das brauchen wir auch nicht entsprechend wegreden. Da braucht es dann entsprechende erfahrene Systemintegratoren, die die Unternehmen dabei unterstützen. Aber ich glaube, technologisch ist man mittlerweile einen Schritt weiter, dass man sagt, okay, aufgrund dessen muss man diese Workarounds nicht mehr bilden.
Ja, das heißt, deine Argumentation oder du glaubst, dass eben durch die technische Evolution, die da entstanden ist, jetzt neue Fragestellungen beantworten könnten und jetzt eigentlich der Markt versteht, dass man sich da weiterhin entwickeln muss. Und man guckt sich dann eben möglicherweise die Use Cases an, die man umsetzen möchte und hinterfragt dann eben sein alt, hört sich schlimm an, aber sein altes oder aktuelles System, was so über die Jahre hinweg entstanden ist, ob man das durch zum Beispiel Einsatz von Snowflake schafft, zu modernisieren.
Ja, also wenn ich mir tatsächlich diesen Datenmarkt der letzten, holen wir mal ganz weit aus, vielleicht 40 Jahre anschaue. Wir haben begonnen mit relationalen Datenbanken, die für operative Geschäftsprozesse eingesetzt wurden. Irgendwann hat man beschlossen, okay, ich habe jetzt da gewisse Daten, ich möchte auch Analysen auf den Daten fahren. Die ersten analytischen Workloads sind entstanden. Irgendwann kam die Erkenntnis, okay, das alles auf meinen operativen Systemen durchzuführen, ist nicht zielführend. Ich brauche Historisierung, ich brauche Separation von den Workloads, dass ich eben mit meinen Analysen das tägliche Tagesgeschäft nicht beeinträchtige, und hat begonnen, Data Warehäuser aufzubauen. Für die Data Warehäuser hat man initial auch ganz klassische relationale Datenbank verwendet. Aufgrund zunehmenden Datenvolumina wurden Anforderungen notwendig, dass sie mehr Skalierbarkeit bringen, dedizierte Technologien für analytische Workloads, die MPP-Systeme, die In-Memory-Systeme sind entstanden und so weiter. Die nächste Iteration war dann, dass diese großen Datenmengen gekommen sind, diese unstrukturierten, semi-strukturierten Daten mit ausgewertet werden sollen. Auch wieder eine technische Herausforderung, die mit der Technologie, die am Markt war, so erstmal schwierig adressierbar war. Deswegen sind die Data Lakes mit Hadoop entstanden. Das heißt, es kamen immer wieder Anforderungen, die mit der bestehenden Technologie nicht oder schwierig lösbar waren, was getriggert hat, dass eine neue Technologie entstanden ist. Und das ist ein kontinuierlicher Prozess und das ist spannend zu betrachten, wie das weitergeht. Und die momentane technologische Evolutionsstufe ist einfach, dass man sagt, in der Cloud habe ich einerseits einen billigen Storage, ich kann viele Daten einfach ablegen, ich habe aber auch diese relationalen Engines, um entsprechende strukturierte Prozesse abbilden zu können mit Data Governance, wo ich entsprechende Sichtbarkeiten einschränken kann, etc. pp. Das heißt, ich bin jetzt auf einem Punkt, wo ich ganz viel davon zusammenführen kann. Ich gehe davon aus, dass trotzdem in einigen Jahren der nächste Evolutionsschritt kommt. Da muss man wieder sich öffnen. Was das sein wird, da müsste man jetzt ein bisschen visionieren.
In die Ferne gucken. Ja. Bei mir im Hintergrund ist immer meinen Webbildern, sieht man immer meinen visionären Blick da. Ja. Die Zuschauer sehen es nicht, aber es ist ein kleiner Junge, der sozusagen durchs Fernrohr guckt und ins Weltall. Das ist definitiv, ich glaube, man sollte sich immer ständig weiter verbessern und überlegen, wie man es macht. So, Thomas, aber du sagst ein spannender Punkt. Dadurch, dass man sich selber verbessern muss oder dass man die Organisationsstruktur im Sinne von, welche Technik herrscht vor oder welche Evolutionsstufe der Technik herrscht vor, hinterfragen sollte oder bearbeiten sollte. Wenn wir uns das jetzt mal angucken, und du hast bestimmt auch schon viele, viele Projekte begleitet, das ist ja ein großer Invest fürs Unternehmen. Glaubst du, dass oftmals noch der Mehrwert für die Organisation nicht immer klar ist, was man machen kann, weil man eben dieses Verstaubte, es gibt so ein Data Warehouse, wo man mal vielleicht einmal im Monat einen Report bekommt für Financials, eben noch existent ist? Oder glaubst du, das verändert sich jetzt durch die jungen CTOs, die jetzt an der Macht, hätte ich jetzt fast gesagt, sich verändert?
Also da sehen wir tatsächlich auch zwei unterschiedliche Strömungen. Das eine, was du angesprochen hast, diese jungen Digital Natives, die mittlerweile Verantwortung tragen, auch für entsprechende Data Management Lösungen im Unternehmen, die haben den Wert der Daten verinnerlicht und die möchten das Unternehmen datengetrieben organisieren und denken weniger in technologischen Grenzen, sondern in Zielsetzungen, was sie mit den Daten tun möchten, und suchen das richtige Tool, um das machen zu können. Das ist der eine Weg, den wir sehen. Die andere Gruppe der Kunden, die wir aber auch sehen, ist, man hat gewisse Standard-Szenarien und läuft da einfach in in Schwierigkeiten rein. Da das System performt nicht mehr so, wie es soll. Man rollt die Nutzung der Daten im Unternehmen breiter aus, was dann zu Nebenläufigkeitsproblemen führt, dass man da einfach, ja, wenn montagmorgens alle irgendwo das System analysieren möchten, dass dann einfach das System über Leistungsgrenzen hinausgeht und nicht mehr antwortet oder nicht mehr schnell antwortet. Das heißt, man hat akute Limitierungen, die man adressieren möchte und sucht da eine neue Technologie. Dann führt man ein Produkt wie Snowflake oder andere entsprechend ein und stellt dann eben fest in der Nutzung, dass einem das Möglichkeiten gibt, tatsächlich den Schritt weiterzugehen. Und das ist ein sehr spannender Trend, den wir in unserer Kundenbasis sehen, dass ganz viele Kunden erstmal mit einem Status quo beginnen und dann sehen, wie einfach es sein kann, Daten zu nutzen und wie viel mehr man tun kann, wenn man die richtige Technologie hat. Und dann kommt der Workload dazu und der Use Case und da neue Fragestellungen. Dann öffnet man sich Richtung Data Science, Artificial Intelligence, all diese visionären, zukunftsorientierten Themen. Und das ist eine Evolution, das ist ein Prozess, der da stattfindet. Das ist sehr, sehr spannend zu betrachten.
Ja, ich das ist immer auch meine Rede. Ich glaube, man muss immer so ein MVP aufsetzen, damit auch die ganze Organisation tut Gutes und spricht darüber. Also man muss, glaube ich, was haben, wo man sagen kann, ey, guck mal, es gibt andere Möglichkeiten, das einzusetzen. Die Technologie ist weiter. Es ist eben nicht mehr dieses Alteingebackene, sondern wie du sagst, man macht so erstmal den großen Zeh ins Wasser, stellt fest, okay, es ist gar nicht so kalt oder gar nicht so warm, sondern es ist so, wie ich es haben will. Und dann kommen eben nach und nach neue Use Cases, die dann auch höchstwahrscheinlich Erfolg bringen. Weil wenn du es auf der anderen Seite siehst, wenn du dir die Evolution anschaust, war ja eigentlich Data oder Datenökosysteme mehr oder weniger immer nur ein Cost-Center. Und wenn du es dir jetzt anschaust, gibt es ja Möglichkeiten, deine Daten zu monetarisieren. Und das vergessen immer viele. Wenn du eben nicht bereit bist, auf eine neue Technologie zu investieren, dann wird es weiterhin ein Cost-Center bleiben und du hast nicht die Möglichkeiten, effizienteres Marketing zu betreiben oder andere Themen zu machen, weil du eben in deinem kleinen Hamsterrad hängen bleibst.
Ja, ganz genau. Und ich verstehe durchaus, dass Kunden auch immer erstmal ein bisschen zurückhaltend sind und auch eine Grundskepsis haben. Das ist auch wichtig. Und wenn wir darüber sprechen, dass das ganze Thema ja so enorm wichtig ist und immer wichtiger wird, dann muss sich natürlich ein Unternehmen da auch gewissenhaft Gedanken machen, wie man damit umgehen möchte. Das heißt, da schnell irgendwelche Entscheidungen treffen und alles über den Haufen werfen, ist ja vermutlich auch nicht der richtige Weg. Von daher, wie du es angesprochen hast, mal einen Workload raussuchen, einen Use Case identifizieren, wo man sagt, ja, da kann ich mir vorstellen, dass man sowas verproben kann, was wir am Ende des Tages bin ich eine Sales-verwandte Rolle. Das heißt, was wir versuchen mit unseren Kunden immer oder potenziellen Kunden immer zu erarbeiten, ist, was kann der Workload sein, wo ihr momentan schon eine gewisse Pain habt, wo ihr sagt, ja, da müssen wir eigentlich wirklich was tun, wo wir aber trotzdem nicht die ganze Komplexität drin haben, sondern wo wir sagen, da ist der Weg, ein erstes Erfolgserlebnis zu zeigen, relativ kurz und klar erkennbar. Weil dann, wenn wir das haben, dann können wir weiter aufbauen. Dann können wir sagen, jetzt schaut mal her, lieber Kunde, das und das habt ihr jetzt in der Kürze der Zeit erreicht. Vielleicht können wir auch noch das oder das oder das entsprechend adressieren. Und das ist für uns als Anbieter natürlich wichtig. Für die Leute, die das intern im Unternehmen promoten, ist das aber ganz genauso wichtig. Denn die exponieren sich ja durch so eine Entscheidung entsprechend auch ein bisschen. Die führen eine neue Technologie ein. Dadurch entsteht erstmal eine gewisse Sichtbarkeit, was sie selbst angeht. Und die wollen natürlich auch Erfolge vorweisen und das entsprechend dann breiter in der Organisation verteilen.
Ja, mein Gefühl ist so ein bisschen, dass diese ganzen fancy Cases erst versucht werden umzusetzen. Also wie du ja gesagt hast, es kommt irgendwie, es werden Data Scientisten eingestellt, die dann aber auf Basis des alten Data Warehouses eben Sachen umsetzen müssen und dann schnell festgestellt wird, dass es gar nicht möglich ist oder viel zu lange dauert, um sowas zu realisieren und dann diesen neuen Themen eben schon abgesagt wird. Und das ist irgendwie, ja, es ist schade. Ich glaube, das eine bedingt das andere, neue Technologie, dann sind auch neue Sachen umsetzbar und man muss sich halt eben, glaube ich, immer in der Organisation überlegen, was sind meine aktuellen Use Cases, was sind vielleicht kurz-, mittelfristig meine nächsten Use Cases, die man eben umsetzen kann, wo man die Möglichkeit hat, dann auch in der Organisation vielleicht Fürsprecher zu finden.
Ja, also man muss da wirklich sehen, einerseits muss man diese Brot- und Butter-Themen adressieren, das ist wichtig, man muss erstmal eine gesunde Basis haben, man kann darauf dann aber entsprechend aufbauen und das ist für mich auch immer so die spannende Situation, wenn ich mit Unternehmen spreche, zu erkennen, wo stehen die denn jetzt? Ist für die dieses Brot- und Butter-Thema gerade das Allerwichtigste und Dringendste und wir müssen das primär erstmal lösen, bevor wir weitergehen? Oder ist das ein Unternehmen, was vielleicht tatsächlich schon einen Schritt weiter ist, die schon bestimmte Hausaufgaben erledigt haben, die sagen, ja, wir sind vorbereitet, wir können jetzt in diese Data-Science-Themen reingehen, wir können jetzt in irgendwelche Predictions reinlaufen, im Handel das ganze Thema ja mit Dynamic Pricing, mit all diesen ja neuartigeren Themen. Und das ist sehr spannend zu erkennen, dass da braucht es ein gewisses Gespür, eine gewisse Erfahrung, das auch herauszuhören, insbesondere in der aktuellen Situation, wo du den Leuten ja auch nicht ohne weiteres direkt ins Gesicht schauen kannst, sondern meistens über eine Videokamera mit den Leuten. Das bringt nochmal eine extra Ebene Komplexität, aber das hat ja jeder zurzeit.
Ja. Glaubst du, dass sich auch die Menschen auf den Positionen ändern müssen? Also sind es neue Rollen, mit denen ihr sprecht? Sind es ältere? Also haben die vorher auch das Data Warehouse betreut? Wie muss ich mir sowas vorstellen?
Grundsätzlich glaube ich, dass da eine gewisse, auch eine Verjüngung gerade stattfindet, dass da einfach auch tatsächlich diese Digital Natives immer mehr an Kontrolle übernehmen. Wir sehen teilweise sehr, sehr große Unternehmen, wo mit End-30er entsprechend so ein System verantwortet, wo ich sage, ja, das hätte es vielleicht vor 10, 15 Jahren noch nicht gegeben. Da waren das die 50-plus Kollegen, die das gemacht haben. Wir sehen aber nach wie vor, dass in manchen Unternehmen tatsächlich auch eine gewisse Skepsis nach wie vor für Neuerungen, für Innovationen gegeben ist. Vielleicht ein bisschen despektierlich ist also die Bedenkenträger, dass man immer erstmal die Risiken sieht und die Gefahren und die Chancen, die sich dahinter verbirgen, immer erstmal ein bisschen ausgeblendet werden. Und da sehe ich schon auch, dass ein gewisses Umdenken notwendig ist. Also wir haben einen großen Kunden, der Marktführer seit Jahrzehnten, einer der weltweiten Platzhirsche, kriegt jetzt aber gerade Druck von jungen, aufstrebenden, innovativen Unternehmen, die sehr datengetrieben agieren auch. Und wenn ich mir anschaue, wie schnell und wie dynamisch, wie agil diese aufstrebenden Unternehmen Entscheidungen treffen, wie die diesen Markt umkrempeln in kürzester Zeit und wie dann so ein Platzhirsch, so ein Konzern mit all den klassischen Strukturen, die wir haben, das, wie schwierig das ist für die, da schneller zu werden. Und da glaube ich, bedarf es einem dringenden Ruck in diesen Unternehmen, dass die nicht hoppla hopp tatsächlich von diesen Innovatoren im Markt ja überholt werden und dann ganz schnell nicht mehr die Marktführerschaft haben.
Ja, ich habe von einem meiner Kollegen oder Mitarbeiter mit mal die Idee bekommen, was super ist, eigentlich zu sagen, jedes Unternehmen braucht so ein Data Innovation Center, wo man eben eine gewisse Anzahl von Personen mit ein bisschen Budget ausstattet und die einfach mal machen lässt. Weil ich glaube, das ist die Situation, wenn du dir die Markt, wie du sagst, große Organisationen sind meistens mit einem Thema getrieben oder sind immer Top-Down-Strukturen. Und da werden immer wieder andere Themen wichtiger sein, die im Alltag jetzt gerade eine Rolle spielen, wie diese Innovationsthemen. Und dann muss man sich auch mal trauen. Es gibt, glaube ich, bei vielen, vielen Unternehmen Innovationscenter für andere Themen, aber eben nicht für die Datenthemen. Und da muss man sich mal, ich hätte jetzt salopp gesagt, eben die Cojones haben, glaube ich, im Management mal zu sagen, ja, da bin ich bereit zu investieren und auch in die Richtung zu marschieren. Genau. Ja. Vielleicht der Disclaimer und Thomas und ich haben gerade geschmunzelt beim Thema Ältere oder Jüngere. Das soll ja natürlich nicht despektierlich für jeden klingen, sondern es ist einfach nur so, dass eben eine Evolution stattfindet und dass natürlich die Neuen jetzt mit den Themen aufwachsen. Es wird definitiv wahrscheinlich so sein, dass die jetzt Jungen höchstwahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren höchstwahrscheinlich wieder von den anderen überholt werden. Obwohl mein Credo ist wirklich, ich glaube, nach der Schule oder nach dem Studium, ich glaube, dann fängt das Lernen erst richtig an. Man muss sich immer selber weiterbilden, neue Themen lernen und dann ist man da auch, glaube ich, auf einem guten Thema. Spannend. Thomas, noch eine Frage, die mich persönlich sehr interessiert. Wenn du dir deine Unternehmen, deine Projekte anschaust, was war so, ohne Namen zu nennen, was war so das Schlimmste, was du vorgefunden hast? Und was war das so das Beste, wo du gedacht hast, krass?
Ja, also das Schlimmste ist tatsächlich, wenn ich mit so extrem sperrigen Strukturen konfrontiert bin, wo ich auch das Gefühl habe, dass einzelne Personen im Unternehmen durchaus was bewegen möchten, die da auch wirklich Energie haben, die Potenziale sehen, die aber immer wieder an den Strukturen irgendwo abprallen, die gar nicht die Möglichkeit haben, Dinge anzugehen und umzukremmeln. Und das frustriert mich zu sehen, wo ich das Gefühl habe, Mensch, da gibt's eigentlich innovative Menschen im Unternehmen, die wollen Dinge voranbringen, die erkennen, dass man sich verändern muss, um entsprechend wettbewerbsfähig zu bleiben, prallen aber dann immer wieder ab an Strukturen, an Prozessen, an Komplexität in bestimmten Organisationen. Das ist enttäuschend. Und das Gegenbeispiel sind natürlich dann die Unternehmen, die ich vielleicht auf den ersten Blick auch gar nicht so eingeschätzt hätte. Und du kommst da rein und denkst dir, Mensch, jetzt schauen wir mal, was da so passiert. Und dann stellt sich heraus, dass die in bestimmten Bereichen super agil sind, super innovativ sind, dass da so kleine Thinktanks innerhalb des Unternehmens sind, wie du es gerade gesagt hast, so Data Labs, Innovation Center, die wirklich die Möglichkeit haben, die Freiraum haben, die dann Dinge auch antreiben dürfen. Das spiegelt sich dann teilweise, nicht zwangsläufig, aber teilweise auch in so Meetingraumkonzepten wieder. Du kommst in so ein klassisches Industrieunternehmen und denkst dir, wow, da ist das Treppenhaus, das ist 1960 gebaut und so ist das ganze Unternehmen. Und dann gehst du in eine Etage und da ist dieses Innovationsteam und da hast du auf einmal eine Arbeitsatmosphäre mit Open Space Ansätzen, mit wirklich, wo dann auch irgendwo eine Playstation im Eck steht, wo eine Tischtennisplatte im Meetingraum steht. Wo einfach eine Freiheit da ist, dass Leute einfach machen dürfen. Und das zu sehen, ist echt spannend. Und dann zu sehen, was diese kleine Gruppe an Menschen an Impact für so ein 10.000, 20.000 Mann starkes Unternehmen haben kann, das ist super, super spannend und das begeistert cool. mich auch immer wieder.
Ja, sehr, sehr, sehr gut. Ich glaube, sehr gut. Da haben wir uns gar nicht abgesprochen gehabt. Das ist dieses Thema, ja, dieses Innovation Center aufzusetzen, ein bisschen innovativ zu sein. Und dann sieht man eigentlich, dass man mit dem Datenthema, ich glaube, es ist ein Schlüssel, der eine unglaublich große Tür öffnet oder der Raum dahinter ist riesig. Und den muss man eben, man muss bereit sein, da zu investieren, den zu machen. Ja, ich glaube, wir nähern uns dem Ende. Thomas, mega spannend. Ich glaube, wir könnten stundenlang diskutieren oder sprechen. Meine Abschlussfrage für jeden meiner Podcast-Gäste ist immer, jetzt haben wir über das berufliche Data-Thema gesprochen, ja? Wie beschäftigen dich denn Daten privat?
Das ist ein sehr guter Punkt. ich würde mich schon so ein bisschen als ein Data-Nerd bezeichnen. Also das ist schon auch so ein Thema, das habe ich schon als Schüler habe ich das irgendwo. Ich hab irgendwo, als ich Taschengeld gekriegt habe, habe ich da irgendwo Buch geführt. Also vielleicht echt ein bisschen nerdig, ein bisschen verkrampft fast schon. Ich merke aber, dass wenn man einfach einen Überblick über die Situation hat, was Finanzen angeht, was aber auch andere Themen angeht, dass man einfach weiß, okay, was passiert da gerade, auch im privaten Kreis, wenn es eine Immobilienfinanzierung geht, da muss man einfach wissen, wo sind die Geldströme, was habe ich an fixen Ausgaben und dafür brauche ich Daten, da brauche ich einfach einen Überblick. Das ist wichtig. Ich versuche auch meine Kids in die Richtung zu erziehen, dass sie einfach immer schon auch den Überblick haben, was gerade passiert. Das ist in einem Fall ein bisschen leichter, im anderen Fall ist es vielleicht ein bisschen kompliziert, weil der Bezug zu Daten nicht bei jedem gleichermaßen gegeben ist. Aber ich glaube, Daten sind einfach ein wichtiges Thema und das ist nicht nur im Unternehmensumfeld, sondern das fängt auch ganz klein an beim Taschengeld, bei der Taschengeldbuchführung bis hin dann zu, was passiert in meiner Haushaltskasse und so.
Sehr cool. Vielen, vielen Dank, Thomas.
Gerne, sehr gerne.
Mehr vom Podcast? Abonniere My Data is Better Than Yours und bewerte ihn gerne.